Der Inbegriff des Easy Riders, die Kultmarke auf zwei Rädern. Heute das Thema bei Wirtschaft hoch 2, Harley Davidson, Motorräder aus Milwaukee.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen und heute mal über Easy Rider und deine frühere Leidenschaft, das Motorradfahren, sprechen können.
Wobei, du hast schon recht, frühere Leidenschaft. Aktuell fahre ich nicht mehr und ich habe es auch nicht bis zu Harley Davidson, sondern nur bis zu Honda geschafft.
Ja gut, aber das ist ja ein Thema, da kannst du nochmal Ziele setzen, vielleicht für dein Leben, wo du nochmal dir eine Harley irgendwann anschaffen kannst. Was wir heute mal anschauen wollen, ist das Unternehmen Harley Davidson natürlich. Und wenn wir uns mal angucken, das Unternehmen, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dann sind die Absatzzahlen in den letzten Jahren für Harley Davidson Motorräder doch einigermaßen stark gesunken. Das Unternehmen kam 2006 von 329.000 Motorrädern im Jahr auf jetzt aktuell 2017 noch 242.000 Motorräder im Jahr, die neu zugelassen wurden. Das sind 90.000 Motorräder weniger. Insbesondere in den USA hat man hier Absatz verloren. Diese Motorräder führten im Moment zu einem 2017er Umsatz von 4,9 Milliarden US-Dollar. Und wie wir schon an den Absatzzahlen erkennen konnten, sind diese Zahlen eben gesunken. 2016 hatte man noch 5,2 Milliarden Dollar Umsatz, 2014 zum Beispiel noch 5,5 Milliarden Dollar Umsatz. Das heißt, so stetig und langsam geht der Umsatz von Harley Davidson zurück. Und wir wollen heute in unserer Folge eben auch mal anschauen, woran liegt das denn eigentlich? Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen nach wie vor erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich. Die Gewinne, 2017 hatte man noch 521 Millionen US-Dollar Gewinn. 2014, da waren es noch 844 Millionen. Das ist im Grunde stetig gesunken in den letzten Jahren. Auch der Cashflow hat sich mehr oder minder negativ entwickelt. Das Unternehmen hatte 2017 noch knapp 800 Millionen US-Dollar Free Cashflow. 2014 war man noch bei 913 Millionen, also auch hier um 100 Millionen weniger Einzahlungsüberschüsse als in der Vergangenheit. Das heißt, das Unternehmen leidet wirklich unter sinkenden Absatzzahlen. Was kann man noch sagen hier zu den Marktanteilen vielleicht nochmal als Thema? Wenn wir mal auf Deutschland gucken, hat Harley Davidson aktuell hier einen Marktanteil von 9,06%. Das ist in Deutschland nur der sechste Platz. Im Vergleich dazu mal BMW hat 24,5% Motorradabsatz in Deutschland, Honda 12,5%, Yamaha 10,78%. Das heißt, die Harley ist durchaus beliebt, aber eben auch nicht an den Top-Plätzen hier in Deutschland zu finden. Von der Umsatzverteilung her ist ganz interessant, macht Harley Davidson weiterhin seinen größten Umsatzanteil mit Motorrädern, 78%, 15% etwa mit Zubehör, 4,5% mit Dingen wie General Merchandise, das sind also insbesondere Bekleidung, die auf Harley Davidson dann auch lizenziert ist oder ähnliches. Das heißt, hier ist durchaus noch Potenzial für das Unternehmen nach oben eventuell. Wenn wir dann nochmal gucken, wie ist eigentlich die Verteilung zwischen dem operativen Geschäft und den Financial Services, weil die sind eben auch sehr wichtig mittlerweile. Die Finanzierung von Motorrädern ist gerade in den USA ein großes Thema. Hier wird jedes zweite Motorrad wirklich finanziert über Harley Davidson. Dann ist es so, dass der operative Income hier für 2018 bei Harley Davidson bei 481 Millionen lag. Das sind etwa 12% der Umsätze. Im Financial Service Bereich sind es dann 227 Millionen. Das heißt, etwa die Hälfte von dem aus dem operativen Bereich wird nochmal hinzuverdient durch Financial Services. Im Vergleich zum Vorjahr natürlich auch, da die Umsätze und die Erträge gesunken sind insgesamt, hier ein Rückgang auch in diesen Zahlen zu erkennen.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Du hast jetzt sehr trocken gestartet. Ich würde ganz gerne jetzt aus Sicht der Theorie nochmal einen Punkt hinzufügen, weil wir hatten ja dieses Thema, dass wir über eine ikonische Marke reden. Und deswegen würde ich ganz gerne ein Konzept vorstellen, was sich wirklich mit ikonischen Marken auch beschäftigt. Das nennt sich das Love Mark oder Love Brands Konzept. Gibt da unterschiedliche Betitelungen zu, die man da findet. Und zwar hat der Inhaber der Saatchi und Saatchi Werbeagentur, Mr. Roberts, ein Konzept aufgestellt, wo er mal beschrieben hat, wie man eigentlich sich Love Brands, Liebesmarken vorstellen kann und hat, um das zu verdeutlichen, eigentlich ein Koordinatensystem mit zwei zentralen Achsen aufgebaut. Und zwar eine Achse ist, dass wir ein Produkt wirklich lieben oder eine Marke wirklich lieben und dass wir dem Produkt ergänzend dazu auch einen Respekt zollen, Respekt gegenüberbringen. Wenn man sich diese beiden Koordinaten vorstellt, dann stehen dort vier Felder und vielleicht gucken wir uns diese vier Felder mal an. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt für das Produkt jetzt nicht wirklich eine Liebe und nicht wirklich einen Respekt, dann kann ich ein Produkt halt kaufen, weil ich es brauche. Aber eine wirkliche ernsthafte Beziehung zu dem Produkt baue ich nicht auf. Habe ich hingegen ein Produkt, das ich jetzt sehr stark respektiere, aber nicht wirklich liebe, dann sind es nach seiner Terminologie Produkte, die wirklich als Marke zu titulieren sind, wo ich halt weiß, was ich bekommen kann und wo ich mich einfach auch zentral auf den Markenwert verlassen kann, auf das Markenversprechen. Deswegen auch bereit bin, diesen Aufpreis, den Marken verlangen, auch einmal zu zahlen. Habe ich hingegen Produkte, die ich jetzt auf der einen Seite liebe, aber nicht wirklich respekte, dann sagt er dazu, er nennt das so ein bisschen abfällig so Fads, Modeerscheinungen. Modeerscheinung soll heißen, also vielleicht gerade ist es mal so ein aktuelles Thema, das ich jetzt herausgreife, wo ich wirklich up-to-date sein möchte, wo ich mich mit der Brand schmücke, weil sie gerade angesagt ist, aber so wirklich großen Respekt bringe ich dieser Marke nicht gegenüber. Und jetzt ist noch ein Feld übrig für Produkte, die ich sowohl liebe, wie ich sie respektiere. Und das sind die Love Marks, das sind die Love Brands. Und da habe ich jetzt ein Produkt oder eine Marke oder vielleicht wie bei Harley Davidson ein Motorrad, wo ich wirklich eine ganz, ganz große Liebe dem Produkt gegenüber entwickle, aber auch die dahinterstehende Geschichte ganz tief respektiere. Und so kann man eine Idee bekommen, wie vielleicht auch Harley Davidson zu verstehen ist, warum diese Marke es schafft. Wir haben jetzt sehr nüchtern über die Zahlen gesprochen, aber warum diese Marke trotzdem so einen Enthusiasmus wirklich erzielt, dass die Menschen dieser Marke wirklich ein Leben lang treu bleiben und auch wirklich zu Markenbotschaftern werden. Und Mr. Roberts hat dann herausgestellt, wie können diese Marken, die wir als Love Brands verstehen können, wie kann man die beschreiben? Er sagt, es gibt so drei Elemente, die diese Marke dann auch genauer beschreiben. Das erste Element, sagt er, ist Mystery oder kannst du übersetzen auf Deutsch so eine Art Geheimnis. Es gibt da Dinge, die einfach in der Marke ganz tief schlummern, die wirklich die jetzt nicht auch so ganz rational zu erklären, sondern es gibt einfach eine Markengeschichte, es gibt eine Story hinter der Marke, es gibt nicht vielleicht Aspekte, die nicht ganz genau klar sind, die ich nicht so eins zu eins wirklich nachvollziehen kann, wo die herkommen. Das heißt, die Marke, die eine Love Brand ist, hat ein Geheimnis. Diese Marke schafft es, eine Sinnlichkeit herbeizubringen als zweites Element. Sinnlichkeit kann man sich, glaube ich, bei Harley Davidson hervorragend vorstellen. Allein die Anmutung der Fahrzeuge, die Materialauswahl, die Geräusche, das Fahrverhalten, alles Elemente, die wirklich eine sinnliche Wirkung aussprechen, wo der Kunde, aber auch der Außenstehende sofort am Motorenklang erkennen kann, oh, das muss eine Harley Davidson sein. Und als drittes Element sagt er, hinzufügen kann ich dann bei den Marken noch eine gewisse Intimität. Und Intimität heißt, wie baue ich wirklich eine Beziehung zur Marke, zum Produkt auf? Du hast es vorhin angesprochen, wir haben zwar auf der einen Seite 78% des Umsatzes über Motorräder kommt, aber 15% kommt schon über Zubehör. Das heißt, ich baue mir mein eigenes Motorrad zusammen mit den eigenen Elementen, die ich anbaue, die ich hinzufüge. Es ist wirklich mein eigenes Produkt. Und auf einmal entsteht eine Marke, die für mich wirklich Liebe auslöst, die für mich dafür sorgt, dass ich diesem Produkt ganz, ganz eng verbunden bin. Und zu dem Thema Liebe steht dahinter aber auch das Unternehmen, was ich wirklich hart respektiere, weil es zu den Werten steht, weil es für bestimmte Dinge wirklich gerade steht, sich auch wirklich nicht verbiegen lässt. Ich glaube, darauf kommen wir auch nochmal, wenn es jetzt gerade um die Veränderung geht, die Harley Davidson gerade durchmachen muss im gerade heimischen US-amerikanischen Markt. Und so entsteht eine klassische Love-Mark, Love-Brand. Und Harley Davidson ist wirklich so das Musterbeispiel einer Love-Brand, wie sie im Kfz hier entsprechend im Motorradbereich wirklich einmal existiert.
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Gut, dann steigen wir ein bisschen tiefer ein und schauen, wie sich Harley Davidson wirklich auch selber sieht. Und es ist so, dass durchaus Harley Davidson als Marke sich schon darüber im Klaren ist, dass sie einfach einen Markenwert besitzen. Und wenn man sich so die aktuellen Unterlagen von Harley Davidson anschaut und auch schaut, wie gegenüber Investoren argumentiert wird, dann haben wir diesen einen Bereich gefunden, den wir rausgreifen möchten, den nennen sie Competitive Firepower. Das heißt, was ist die Munition, die wir mitbringen können, um Du hast es angesprochen, Hans-Jürgen, die ja momentan durchaus herausfordernde wirtschaftliche Lage zu meistern. Was ist die Munition, die Harley-Davidson besitzt, um sich wirklich zukünftig weiterhin erfolgreich zu bewähren? Erster Punkt, ganz klar angesprochen, ikonische Marke. Da, glaube ich, müssen wir weltweit uns keine Gedanken machen. Es gibt wenig Marken, die wirklich so herausstechen. Und im Motorradumfeld ist Harley-Davidson wahrscheinlich neben BMW so die zentrale Marke, die einfach global existiert, die auf allen Wirtschaftsregionen geschätzt und geliebt wird und die Chance hat, sich dort entsprechend auch zu positionieren. Das ergänzt Harley-Davidson darum, dass sie sagen, sie haben ein wirklich leistungsfähiges Händlernetzwerk, was in der Lage ist, den Kunden das Markenerlebnis zu garantieren, was eine Nähe zu Kunden aufbaut. Wir kommen nachher auch dazu, dass durchaus bei dem Händlernetzwerk auch noch Entwicklungen dort geplant werden, dass sich Harley-Davidson weiterentwickeln kann. Dann sagen sie, ist Harley-Davidson eine Marke, die ganz stark für Design und Enthusiasmus steht, wo wirklich das Design der Produkte einfach so außergewöhnlich ist, dass jeder auf den ersten Blick erkennen kann, was für Produkte es sich handelt und dass auch dann ein Enthusiasmus rund um das Produkt entsteht, das die Kunden befeuert, was auch die zukünftige Marktentwicklung unterstützen kann. Dann dritter Punkt, den sie aufzählen, jetzt schon ein vierter Punkt, ist, dass wir über das Thema Financial Services kommen können. Wie kann Harley-Davidson auch weiterhin dafür sorgen, dass die Einnahmen, die über die Financial Services generiert werden, sich nicht über die Ausfälle bei Krediten, die vergeben werden, entsprechend aufgefressen werden? Auch da durchaus Chancen. Dann steht Harley-Davidson für das Thema Herstellerkompetenz. Weil wer in der Lage ist, 250.000 Motorräder im Jahr zu fertigen, muss einfach auch in der Lage sein, gute Manufacturing-Prozesse aufzusetzen. Und als letzter Punkt, der wird aufgeführt, ist, dass das Unternehmen immer noch sehr cashflow-stark ist. Du hast zwar auch da angeführt, dass wir erkennen müssen, dass der Rückgang in Cashflow jetzt schon durchaus zu bemerken ist, aber trotzdem, wenn ich pro Jahr noch 500 Millionen US-Dollar Free Cashflow habe, den ich auch wieder reinvestieren kann, was sie auch aktuell vorhaben, dann ist das durchaus eine sichere und solide Basis, mit der Harley-Davidson sich da zukünftig auch bewegen kann.
Genau, ja, das denke ich auch. Ne? Das ist erstmal eine gute Startposition für das Unternehmen, um jetzt wieder weiter nach vorne zu kommen. Das sagt das Unternehmen selbst auch. Man möchte eben intern stark Investitionen jetzt finanzieren, insbesondere in neue Produkte, besseren Kundenzugang, bessere Händler und auch bessere Operations und so im Grunde mehr Wege schaffen hin zu Harley-Davidson, also more roads to Harley-Davidson in einer Strategie umsetzen und damit eben verschiedene Ziele erreichen, die dann in einer Strategie bis 2027 mittlerweile festgehalten sind. Das heißt, 2017 sieht Harley-Davidson im Grunde als ein Jahr an, in dem man sich stark verändert hat. Dann 2018 bis 2022 will man Themen schneller machen, voranbringen, die strategisch umgesetzt werden soll und will dann ab 2022 bis 2027 letztlich so eine Phase des Momentums erreichen, wo man also quasi die Ernte einfährt von den strategischen Veränderungen, die man jetzt anstrebt. Der erste Punkt, den man sich dabei als Ziel gesetzt hat, ist, dass man allein in den USA 2 Millionen zusätzliche Easy Riders gewinnen will, also 2 Millionen zusätzliche Motorradfahrer, die jetzt hier über neue Modelle, bessere Händlernetze und so weiter, besseren Kundenzugang erreicht werden sollen innerhalb dieser Zeit. Der zweite Punkt ist, man will 50% des Umsatzes außerhalb der USA machen. Das heißt, man will sich nochmal sehr viel stärker internationalisieren. In den USA ist Harley-Davidson schon sehr stark vertreten. Da gibt es alleine 3 Millionen Eigentümer von Harley-Davidson Motorrädern bei insgesamt 7 Millionen Motorrad-Eigentümern in den USA. Also das sind jetzt nicht ganz 50%, aber 40% irgendwo, da ist man, die man hier schon quasi als Marktanteil hat. Und da will man eben noch weiter jetzt auch international wachsen, weil die Basis in den USA eben so stark ist und so viel Wachstum nicht mehr zu erwarten ist, dass man also auch international sich ausweiten muss. Der dritte Punkt ist, man will alleine 100 neue Modelle auf den Markt bringen. 100 neue Modelle, das heißt insbesondere die bestehenden Modelle will man erstmal erweitern, verbessern, also die Cruiser und die Touring-Modelle, die will man zum einen durch neue Sicherheitsaspekte verbessern, die Performance nochmal verbessern und auch das Infotainment für diese Modelle verbessern und auch in anderen Klassen will man sich tummeln, Thorsten.
Genau, da möchte ich mal eingreifen, weil das ist ein bisschen der Punkt, gerade mit den anderen Motorradklassen, gerade wenn man sich überlegt, wie der europäische oder auch der asiatische Motorradfahrer tickt, dann ist diese mittlere Motorradklasse, die Harley-Davidson bisher gar nicht besetzt, hier in Europa und auch in Asien so mit das zentrale Wachstumsfeld. Da hat sich Harley-Davidson auf die Fahne geschrieben, dass sie jetzt gerade im Bereich der Street Fighter und Adventure Touring Modelle wirklich in den nächsten Jahren eine ganze Modellflut auf den Markt bringen wollen, um einfach in so einer Größenklasse von 500 bis 1250 Kubikzentimeter auch wettbewerbsfähig zu sein. Und das ist ein Bereich, der von Harley bisher komplett ignoriert wurde, weil du hast angesprochen, Cruiser und Touring waren so die klassischen Modelle, die für weite Strecken in den USA entwickelt und auch wirklich gebaut wurden. Das sind aber Themen, die jetzt in Europa und Asien nicht so gut laufen. Und wenn ich halt auch diese starke Internationalisierung des Umsatzes anstrebe, 50% außerhalb den USA einen Umsatz zu machen, muss ich dafür auch die richtigen Modelle anbieten können. Und gerade, ich glaube, das am nächsten der Marktentführung entgegenstrebende Modell ist diese Panamerica als Adventure-Touring-Modell. Die ist jetzt sehr vergleichbar diesen großen Adventure-Tourern, die wir bei BMW oder auch bei KTM finden. Das heißt, wir haben da jetzt zum ersten Mal ein Modell, das wirklich frontal angreift und in diese Richtung sich auch entwickelt. Was ebenfalls sehr interessant war, als wir über die Modelle uns auch unterhalten haben, war, dass auch für die Emerging Markets, also sprich für so zweite und dritte Welt, die als Motorräder auf den Markt gebracht werden sollen. Und sie nennen es selber Small Displacement Vehicles. Das heißt, sehr kleine Motorräder, die jetzt wirklich Motorgrößen von 250 bis 500 Kubikzentimeter haben. Also eine Modellklasse, die also um ein Vielfaches kleiner ist als die bisherigen Modelle, die Harley auf den Markt gebracht hat. Und damit sehen sie halt Chancen, so in Wachstumsschwellenländern wie Indien, wirklich die jetzt gerade entstehende Mobilisierung ganz maßgeblich mitzuprägen. Und sie wollen dementsprechend einfach auch die Chance nutzen, dort ein neues Harley-Erlebnis zu ermöglichen und den Kunden durchaus auch zur Harley hinzuführen. Auch noch ein großes Produktthema ist die Entwicklung der Elektromobilität. Und zwar ist das Produkt LiveWire die erste elektrisch betriebene Harley-Davidson, die jetzt eigentlich ursprünglich 2014 vorgestellt wurde, aber jetzt in 2019 auf den Markt kommen soll. Ein Motorrad, das wirklich mit neuen Designaspekten urbane Mobilität neu repräsentieren und auch neu dokumentieren soll. Und es ist durchaus so, dass wenn Harley dort die ambitionierten Ziele wirklich schafft, 2019 erstes Produkt bis 2021 ja, fast 5 Produkte auf dem Markt zu haben, die Chance besitzt, damit ein neues Segment aufzumachen. Und das neue Segment ist auch insbesondere deswegen wichtig, weil das Fahrerlebnis auf den elektrisch betriebenen Motorrädern einfach anders sein soll. Es ist viel einfacher, keine Kupplung, keine Schaltung. Die Produkte sind viel leichter, das heißt, ich kann auch viel schneller den Fahrspaß genießen und habe deswegen auch die Chance, diese aufregende Beschleunigung nicht nur im Auto zu genießen, die mit E-Motoren kommen, sondern auch auf dem Zweirad und damit wirklich in der städtischen Umfeld ein nachhaltiges Fahrerlebnis auch zu etablieren. Da, glaube ich, kann Harley wirklich auch Standard setzen. Und das versuchen sie auch mit einem neuartigen Designansatz zu verfolgen, dass diese Motorräder wirklich eindeutig zu erkennen sind als neue Klasse der Mobilität. Und da ist LiveWire so wirklich das Projekt, was wirklich so als auch nochmal die Ikone wirklich auch modern positionierend gerade umgesetzt wird, wo wir auch viele Chancen sehen, dass Harley-Davidson vielleicht damit wirklich einen neuen Schritt in die Zukunft auch hinbekommen kann.
Das Thema Nachhaltigkeit passt eben auch gut in die Strategie 2027 von Harley, die dort veröffentlicht ist, weil man eben auch das ganze Thema des Wachstums hier ohne zusätzliche Umweltbelastung realisieren will, ohne stärkere Umweltbelastung realisieren will. Insofern spielt da natürlich Elektromobilität auch stark rein, wie bei allen anderen Automobilherstellern letztlich auch. Und was Harley eben auch erreichen will, ist unter den S&P 500 Unternehmen, also den großen amerikanischen börsennotierten Unternehmen, eine Top-Rendite zu erwirtschaften, das heißt zu den 25% besten Unternehmen zu gehören, was die Rendite angeht.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Ja, Competitive Pressure on Consumer Time. Das ist jetzt eins der Schlagworte oder Aussprüche, die wir hier von Harley-Davidson dann nochmal gelesen haben. Es gibt immer mehr Wettbewerbsdruck im Grunde um die knappe Zeit des Kunden, die der Kunde jetzt also noch hat, um seinen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Heutzutage durch das Thema Digitalisierung, durch die ganzen Computerspiele und ähnliche Dinge sind also viele, viele verschiedene Freizeitmöglichkeiten geschaffen worden für den Kunden. Und Harley muss eben genauso wie alle anderen Unternehmen auch in diesem Segment darum kämpfen, sich Zeit von dem Kunden zu nehmen und vom Kunden zu bekommen, dass dieser also bereit ist, auch nach Feierabend oder am Wochenende sich noch auf seine neu gekaufte Harley-Davidson zu setzen und damit eine Runde zu drehen. Insofern ist das also ein wichtiger Aspekt und der hat natürlich noch eine zweite Dimension, dass der typische Harley-Davidson-Käufer, der Easy Rider, im Grunde jetzt immer älter wird. Das heißt, das Durchschnittsalter der Fahrer von Harley-Davidsons wächst an oder steigt an. Das heißt, mittlerweile sind die vielleicht 60 plus, man weiß es nicht genau, wir haben jetzt keine Statistik dazu gefunden, aber das ist ein Thema, das letztlich die jüngere Generation bisher eigentlich noch nicht für ein Harley-Davidson-Motorrad so wirklich begeistert werden konnte.
Das sagt Harley-Davidson auch selber, dass sie wirklich den Weg vor sich haben, build the next generation of drivers. Und es gibt da eine ganz spannende Entwicklung, die man in den USA gerade sehen kann, dass Harley-Davidson bei ihren Händlern jetzt Fahrschulen etabliert hat. Das heißt, ich kann jetzt beim Händler direkt meinen Führerschein für das Motorrad machen. Und so sorgen sie nennen das Riding Academy, dafür, dass ich mir meinen Fahrernachwuchs quasi selber ausbilde. Ich finde das eine sehr spannende Entwicklung, weil man wirklich da feststellen kann, dass ich scheinbar als Marke mir mittlerweile wirklich ganz viele Ideen überlegen muss, wie ich es schaffe, die Struktur der Kunden so aufzubereiten, dass ich in der Lage bin, wirklich junge Kunden hinzubekommen. Und Harley-Davidson geht sogar so weit, dass die Fahrschulausbildung für Militärangehörige oder auch ehemalige Militärangehörige und auch Rettungsdienstmitglieder kostenfrei ist. Das heißt, Harley-Davidson investiert selber in die Kunden, um die Kunden, nennen wir es mal, aufzuschlauen, mit Führerschein auszustatten, dass sie es schaffen, ihre Produkte zu verkaufen. Das führt dazu, dass Harley-Davidson sagt, ja, wir müssen irgendwie eine Art Rider Development Path aufbauen, also quasi eine Entwicklungsfahrt, eine Art Customer Journey to become a Harley Driver. Und sie möchten auf der einen Seite natürlich das Interesse für das Produkt wecken. Sie nennen das Interest, dass ich muss quasi auf vielen Kanälen präsent sein, muss das Produkt attraktiv präsentieren, muss vermutlich auch die richtigen Segmente ansprechen. Ich muss den Kunden einladen, mitzumachen. Sie nennen das Participation. Dieses Einladen, Mitmachen heißt, dass der Kunde einfach näher an das Produkt rankommt, vielleicht auch diese Love-Mark wirklich spürt. Wir hatten das vor mit diesen verschiedenen Elementen, die man damit unterbringen kann, um ihn dann zum Purchase zu bringen. Das heißt, also ich muss viel früher anfangen, den Kunden zu begleiten, damit er nachher wirklich bereit ist zu kaufen. Und Harley möchte natürlich diesen Weg auch abkürzen. Das heißt, wie schaffe ich es, von Interest zu Participation und Purchase noch kürzer zu kommen? Vielleicht sind dafür aber auch die neuen Modelle ja ein ganz guter Hinweg, dass ich es schaffe, einfach über neue Modelle wirklich das Interesse auch einer breiteren Käuferschicht dort zu entwickeln.
Motorradfahren ist ja durchaus ein teures Vergnügen, wenn wir mal überlegen. Die Einstiegsmodelle kosten bei Harley-Davidson schon 7.400 Euro. Die High-End-Modelle dann knapp 43.000 Euro. Das sind wohlgemerkt Abpreise. Das heißt, ich kann hier nochmal den Preis deutlich steigern durch weiteres Zubehör, indem ich meine Lieblingsmaschine mir dann zusammenstelle. Das heißt, das Thema Preis spielt eine wichtige Rolle für Harley-Davidson. Und wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was Donald Trump und Harley-Davidson für Diskussionen hatten, die bis bei uns sogar in die Tagesschau gebracht haben, dann ging es ja darum, dass Harley-Davidson hier sich quasi benachteiligt fühlte durch die Zölle, die Trump in den USA auf Stahl und Aluminium erhoben hat und die Gegenzölle, die die EU deswegen eingeführt hat. Da hat Harley-Davidson gesagt, jedes Motorrad müsste in der EU dann mal eben um 2.000 Euro teurer werden, was ein erheblicher Preisunterschied ja durchaus ist. Und damit wäre man nicht mehr wettbewerbsfähig an dieser Stelle. Und das mag auch ein Stück weit vorgeschoben gewesen sein vom Management von Harley-Davidson, weil man natürlich hier sowieso schon gesehen hat, dass die Erträge über die Jahre hinweg geschrumpft sind. Und es gab ja durchaus auch einen erheblichen Widerstand in den USA, nicht nur von Donald Trump, sondern auch von Gewerkschaften und anderen, die gesagt haben, dass hier eine Ikone, eine amerikanische Ikone wie die Harley-Davidson eben nicht in einem anderen Land gebaut werden kann als in den USA. Aber es zeigt eben, was für ein Druck hier durchaus auch auf die Kosten entsteht, wenn man entsprechend wettbewerbsfähig bleiben will. Darum hat Harley eine Strategie, also unter anderem für Thailand entworfen, wo ein Werk aufgebaut werden soll. Und eben auch in der EU denkt man über ein Werk nach, weil man ganz einfach hier diese hohen Zölle dann letztlich umgehen möchte.
Vielleicht kann ich da noch einen Punkt ergänzen, der so ein bisschen noch was als weiteren Punkt innen draufpackt. Und zwar, du hast angesprochen, dass die Motorräder durchaus teuer sind und ich glaube auch, dass man sich eine Harley wirklich als ganz zentrale Wertanlage auch wirklich immer so für sein Hobby wirklich bereit ist, viel Geld auszugeben, sich dann eine Harley kauft. Und das ist durchaus auf der einen Seite natürlich schön für die Kunden, dass wir über ein Produkt reden, das auch sich wirklich über die Produktqualität auszeichnet. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr hochwertige Harley-Motorräder. Was aber vielleicht für Harley auch durchaus eine Herausforderung ist, weil wenn ich ein Produkt herstelle, das einfach nicht kaputt geht, dann ist es relativ schwer, Kunden zu überzeugen, sich ein neues Modell zu kaufen, wenn die Entwicklung bei den Cruisern und bei den Tourern einfach eine evolutionäre Weiterentwicklung ist. Das heißt, ich habe das Problem, oder Harley hat das Problem, dass man vielleicht nicht so wahnsinnig viele Motorräder je Kunde verkaufen kann. Und wenn ich so überlege, wie generell auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Entwicklung der Motorradmarken und auch der Anzahl der gekauften Motorräder sich zeigt, dann kann ich für mich selber feststellen, ich habe in meinem Leben drei Motorräder gehabt. Einmal Einstiegsmotorrad oder Einstiegsdroge war das Moped damals mit 16. Danach kam das Einstiegsmotorrad mit 18. Und dann kam der Übergang zu einem größeren Motorrad dann mit bei 20, 22, glaube ich. Das war dann für mich auch dann irgendwann Ende der Entwicklungsstufe. Die Freunde von mir, die weiter Motorrad fahren, haben dann vielleicht nochmal ein weiteres Motorrad sich vielleicht auch neu gekauft. Aber irgendwann war dann auch das Interesse, sich wieder ein neues Motorrad zu kaufen, von anderen Themen überlagert. Das heißt, man hat das Motorrad, das man einmal gekauft hat, behalten, hat es gepflegt, hat es im Jahr dann weniger Kilometer gefahren und das Motorrad ist per se gut geblieben, ist nicht kaputt gegangen. Und deswegen ist die Anzahl der Motorräder, die man sich im Leben kauft, vermutlich bei 2 bis 3 auch wirklich ausgeschöpft. Und jetzt habe ich als Harley-Davidson einfach es geschafft, den Kunden zu überzeugen, sich, du hast angesprochen, für 43.000 oder vielleicht mit irgendwelchen Extras 50.000 Euro ein Motorrad zu kaufen. Es gibt für den Kunden nicht wirklich Grund, ein weiteres Motorrad zu erwerben. Und deswegen, wie schaffe ich es, als Harley-Davidson Kunden davon zu überzeugen, weitere Motorräder zu kaufen? Wir hatten vorhin die Diskussion rund um die Middleweight-Klasse, sprich, ich kaufe Motorräder, die vielleicht für jüngere Zielgruppen attraktiv sind, die dann später in Richtung Cruiser und Touring aufsteigen können. Und auch die Idee, dass ich vielleicht den Small Displacement Segment, sprich mit diesen Motorrädern für die Emerging Markets, Beispiel Indien hatten wir gesagt, damit steige ich ein. Und auch dann biete ich quasi ein zweites Motorrad als Aufstiegsmodell aus meinem Sortiment an. Und auch das könnte was sein, wo Harley von zukünftig profitieren kann, weil bisher ist, glaube ich, bei einem Großteil der doch vielleicht eher älteren Zielgruppe oder älteren Fahrerschaft der Harley-Davidson wird es wenig Grund geben, sich ein neues Motorrad zu kaufen.
Ja, spannende Diskussion, finde ich. Wie geht es weiter mit Harley-Davidson? Erleben wir am Ende ein Unternehmen, das sich vom Motorradhersteller zum Klamottenhersteller und Verkäufer und zum Fahrradproduzenten entwickelt? Oder bleibt das Unternehmen den Motorrädern treu und wird es schaffen, jetzt weltweit seinen Absatz zu steigern und dann am Ende des Tages wieder in die auch finanziell wieder ähnlich erfolgreich zu werden wie in der Vergangenheit?
Wunderbar, Hans-Jürgen. Vielen Dank.
Danke dir, Thorsten.
Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden Sie gerne einladen, wie immer, geben Sie uns eine Rezension auf den Plattformen, abonnieren Sie unseren Podcast, empfehlen Sie uns gerne weiter, wir freuen uns darüber und wir danken Ihnen sehr herzlich für heute und freuen uns schon auf das nächste Mal.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.